SWR 2.
Reflexe widmet sich heute dem deutschen Schauspieler Rolf Boysen. Der 92-Jährige ist das, was man einen Jahrhundertschauspieler nennt. Er stand in unzähligen großen Rollen auf der Bühne und hat noch mit Regie-Altmeistern zusammengearbeitet wie Fritz Kortner und Erwin Piscator. Er gilt als ein wunderbarer Erzähler und kann auf ein Leben zurückblicken, in dem sich Weltgeschichte und Theateralltag gleichermaßen spiegeln. Heute tritt Rolf Boysen nur noch für Lesungen vor Publikum. Andrea Markgraf konnte den Schauspieler in München treffen, wo er über Jahrzehnte auf den Brettern stand, die die Welt bedeuten.
Ein Mann stürmt mit wehendem Mantel aus der Tiefe des Bühnenraums an den Bühnenrand und schaut schweigend in den Zuschauerraum. Mit seinem Blick tastet er den Raum ab, als würde er in die Welt schauen. Viele Blicke folgen ihm und es ist, als hätte er in dieser einen Sekunde die gesamte Menschheitsgeschichte vor Augen. Schweigend verlässt er die Bühne wieder und das Spiel kann beginnen. Diesen Moment der gespannten Stille schuf der Schauspieler Rolf Boysen vor gut 20 Jahren als König Lear im Münchner Residenztheater. In seiner 60-jährigen Bühnenlaufbahn gab es viele solcher Momente, in denen er sein Publikum zum nachdenklichen Schweigen gebracht hat.
Theater ist ja immer eine Entlastung auch für die Zuschauer gewesen. Sie haben ihre Gedanken wiedergefunden. Sie haben das wiedergefunden, woran sie glauben. Und das wurde ihnen vorgeführt. Und es wurde ihnen vorgeführt, was Moral ist, besonders dadurch, wenn sie nicht gehalten wurde. Und daher die großen Tragödien. Und da hat das Theater ja auch wirklich eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und wenn es uns gelingt, davon auch nur etwas heute hineinzubringen in unser Theater, das heißt gar nicht, dass man aktuell sein muss. Aktualität ist etwas Furchtbares. Sondern es muss ein Glaube da sein, der davon überzeugt, dass es mehr gibt als nur Geld verdienen und wieder auszugeben. Und ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Moral oder... Denn die Welt besteht aus mehr als nur aus Essen und Trinken. Obwohl das Trinken ja was Wunderbares ist.
Von der Ensemblearbeit hat sich Rolf Boysen mit seinen 92 Jahren inzwischen verabschiedet. Er betritt die Bühne nur noch für Lesungen und auch hier gelingt es ihm, dass die Konzentration bei den Zuschauern nicht nachlässt. So hat er zum Beispiel bereits Dantes Göttliche Komödie, Ovids Metamorphosen und auch Kleists Marionettentheater gelesen. Ihm gelingt es, die Figuren so plastisch darzustellen, dass man fast vergisst, dass nur eine Person spricht. Nach einer solchen Lesung treffe ich mich mit ihm natürlich auf ein Glas Wein. Und zusammen mit seiner Frau Marianne, mit der er inzwischen gute 60 Jahre verheiratet ist, kommt er mir entgegen. Ein schlanker, hochgewachsener Mann mit Baskenmütze und mit einem Lächeln, das sein Alter vergessen lässt. Über seine Erfolge auf der Bühne spricht er nicht gern. Vielmehr macht er sich Gedanken über diese Welt.
Ich sehne mich manchmal danach, richtig heulen zu können. Was ich meiner Meinung nach der Welt viel angepasster finde. Also wahnsinnig zu lachen. Man braucht ja heute nur die Zeitung aufzuschlagen. Ich meine jetzt nicht die Untaten. Untaten hat es immer gegeben. Die ganze Bibel ist voller Untaten. Nein, nein. Aber zum Beispiel so diese Wahnsinnskriege, wo kein Mensch weiß, wieso sind denn die eigentlich ausgebrochen und warum sagt mir keiner, halt, hör doch mal auf. Das ist irgendwie ein Fluch, der über den Menschen liegt, denke ich manchmal. Aber das heißt nicht, dass es keine Lebensfreude gibt. Das gibt es schon, ja, natürlich.
Diese Lebensfreude zeigt sich in seinem feinen, hintergründigen Humor, den man auf der Bühne, aber auch in den Gesprächen mit ihm genießen kann. Mit einer Geste oder einer mimischen Nuance, beziehungsweise mit einem veränderten Tonfall, verwandelt Rolf Boysen für kurze Momente das eigentlich Tragische ins Komische. Daraus nährt sich die Lebendigkeit seines Spiels, die ohne seine vielen Erfahrungen nicht denkbar ist.
Jede Betonung in einem Satz ist begründet durch das, was man erlebt hat. Das ist ganz klar. Aber wir sagen Sätze mit Überzeugung oder ohne Überzeugung oder mit falschen Überzeugungen. Und alles merkt man, wenn man aufmerksam zuhört. Und unsere Aufgabe ist es ja, meine ich, die Sätze so zu sagen, wie sie der Situation der Äußeren und der Inneren angemessen ist. Man kann ja nicht einfach in einem dramatischen Konzept plötzlich da hereinfallen und so reden wie bei uns zu Hause. Das geht ja nicht. Ich kenne nämlich solche Schauspieler, die meinen, sie müssen möglichst natürlich murmeln und dann alles andere. Ist der Fallschirm geritzt? Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir tragen etwas zum Markte. Und zwar nicht nur Text, sondern wir tragen auch unser Innerstes, unsere Seele, unsere Erfahrung tragen wir zum Markte. Und davon lebt Theater.
Rolf Boysen beginnt mit dem Sammeln von Erfahrungen in Flensburg, wo er 1920 geboren wird. Die Familie bleibt jedoch nicht lange in Flensburg, da der Vater eine Anstellung in Hamburg bekommt. Bereits als kleiner Junge begeistert sich Rolf Boysen für das Vortragen von Texten. So zitiert er unter anderem Schillers Glocke, einen Text, auf den man in so jungen Jahren vielleicht nicht alleine kommt. Hier bedarf es inspirierende Wegbegleiter.
Durch die Lehrer, die ich hatte unglaubliche Lehrer. Besonders der eine, der war für mich eine unvergessliche Figur in meinem Leben. Das war unser Deutschlehrer. Und der machte dann auch so verwegene Aufsatzthemen. So zum Beispiel, eine Tür geht auf, war das Thema. Rumsdi-bumsdi, da musste man losschreiben. Schön. Und meine Mutter, die war Dänin. Und wir hatten oft dänischen Besuch. Und da war ich immer ganz besessen, wenn die kam. So sprechen die ja nicht. Und da war ich immer ganz weg. Das hat mich also auch sprachlich immer gereizt, wie ja sowieso die Sprache auf mich immer so einen großen Eindruck gemacht hat. Und bis ich dann so dahinter kam, wie man damit umgehen muss mit der Sprache, dass man also nicht jedes PF und jeden Touch alles so sprechen muss. Das hatte ich aber ziemlich früh schon mit. Aber dass ein Rhythmus war, das habe ich sehr schnell rausgehabt. Und deshalb habe ich auch so gerne vorgetragen. Habe ich Gedichte vorgetragen. Zum Beispiel hatte ich so eine Nummer mir ausgedacht, etwas vorzulesen und der Interpunktion jeweils einen Ton zu geben. Also Punkt, Komma und so weiter. Das war der Punkt, das war, dann musste ich, das hatte ich mir gesagt, ne? Doppelpunkt war und Komma war so. Und die hörten alle ganz begeistert zu, auch die Erwachsenen. Ganz begeistert. Ja, das waren so die ersten Schritte.
Es sind die sogenannten goldenen 20er Jahre, in die er hineingeboren wird.
Die goldenen 20er Jahre, das ist eine Verbrämung des Elends. Die 20er Jahre sind auf dem Gebiet des Theaters und auf dem Gebiet der Kunst überhaupt. Da sind die 20er Jahre sicher unglaublich. So schöpferisch, wie man es kaum wieder erlebt hat. Aber es war eigentlich ein Elend für uns. Wir hatten ein Heer von Arbeitslosen. Man muss sich das vorstellen, das gibt's ja gar nicht mehr. Wenn bei uns es an der Tür klingelte, dann stand draußen ein Bettler und wollte was haben. Und zwar nicht einmal, sondern mehrere Male am Tag. Die kriegten dann auch was, nicht Geld unbedingt. Das wollten meine Eltern nicht. Wenn sie um die Mittagszeit kamen, kriegten sie einen Teller Suppe oder was weiß ich, was ihnen Ich sehe sie noch auf der Treppe sitzen und den Teller leer löffeln.
Was dann folgt, beschreibt Rolf Boysen als ein schwarzes Loch einer verlorenen Zeit in seinem Leben. Über den Krieg erzählt er nicht gern, doch wie sich Hitler und sein Regime angekündigt haben, das erinnert er noch genau.
Wir sind mit der ganzen Familie von Flensburg nach Hamburg gezogen, in die zweite Etage eines großen Bürgerhauses, weil mein Vater in Hamburg nun seine große Stellung antrat. Und dort im Parterre, sowohl links als auch rechts, wohnten Juden. Alles wohlgemerkt vor den Nazis ist das gewesen, nicht? Das ist in den Jahren 1923 gewesen. Und da wohnten also im Parterre die zwei Judenfamilien. Und da war das kleine Mädchen, das mich seltsamerweise sehr beeindruckt hat. Ich sage seltsamerweise nicht, weil sie Jüdin ist, sondern weil das wie ein Keim einer beginnenden Mannhaftigkeit oder Männlichkeit. Irgendwie so wirkte sie auf mich. Ich war verliebt in sie, aber als Junge eben. Ich wusste von sonst noch von nichts. Und das war die eine Tochter und die hieß Nanni. Und Nanni war ein ganz süßes Mädchen. Und wir spielten zusammen. Und das sind unvergessliche Kindheitserinnerungen. Ja, und dann kam ich also langsam in die höhere Schule, dann nach den Schuljahren. Und das war 1930, kam ich in die höhere Schule. Naja, das hieß so, in die Oberrealschule. Und als ich in der Quarta war, das war 1933, da waren die auf einmal alle weg. Da waren sie weg. Über Nacht geholt und nie mehr wieder gesehen. 30 sind die Nazis rangekommen und nachdem die sich so zurecht gerekelt hatten, so ein bisschen, da war das aus mit den Juden. Weg waren sie, schrecklich. Und mit ihnen auch die kleine Nanni.
Bevor der Krieg beginnt, macht er noch sein Abitur.
Als einziger übrigens in unserer Familie, der diese Leiter so weit hinaufgestiegen ist, hat früher kein Mensch bei meinen anderen Geschwistern hat kein Mensch überhaupt an sowas gedacht, in die höhere Schule zu gehen.
Schließlich treibt ihn der Krieg durch ganz Europa. Am Ende des Krieges kommt er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1945 wieder entlassen wird. In der Tasche trägt er damals bereits ein Bändchen mit Texten von dem Autor, der ihn bis ins hohe Alter faszinieren wird. Es sind Texte von Heinrich von Kleist, die er anderen Soldaten vorträgt. Doch beim Zitieren bleibt es nicht. Er soll spielen.
Der Text ist die Brücke von dem Schauspieler zu der Figur. Also diese Brücke über den Text zu wandeln zur Figur hin, das ist für mich das Allerwichtigste. Die Fähigkeit des Menschen, es in Texte zu fassen, was er über den Menschen denkt, vom Autor. Und die uns die Möglichkeit gibt, durch den Text wieder zum Menschen zurückzukehren und ihn lebendig zu machen. Das ist doch ein toller Vorgang. Wenn man mal an Kleist denkt, die Sprache, die er schreibt, und wenn man also dadurch ausgezeichnet wird, dass man diese Sprache sprechen darf, wird man der glücklichste Mensch der Welt. Es ist die Sprache auf dem Gipfel. Eine Gipfelsprache, es ist die Kleist. Das lasse ich mir durch keinen Menschen verbiegen oder kaputt machen. Das ist einmalig. Das hat nichts mit der Länge der Sätze zu tun. Die hat Thomas Mann auch geschrieben, lange Sätze. Aber das ist ja, das wäre überhaupt nicht zu denken an Thomas Mann und Kleist. Ein saturierter Mann, der lange Sätze schreiben kann, dem es gut geht, und dieser arme Hund, der sich die Seele vom Leibe schreibt. Das ist unglaublich.
Als Rolf Boysen ins zerbombte Hamburg zurückkehrt, gehen die Menschen bereits wieder ins Theater. Sie lassen sich von Geschichten faszinieren, die ihnen erzählen, wie schon Menschen vor ihnen gelitten haben, aber auch, wie es kleine Momente des Glücks gibt. Für Rolf Boysen gibt es 1946 nur eins: Er will auf die Bühne. Sein erstes Engagement hat er ohne Schauspielausbildung in Dortmund. Er spielt den Valère in Molières Der Geizige. Danach wechselt er für einige Jahre nach Kiel, dann nach Hannover und schließlich nach München, wo er die letzten 30 Jahre im Ensemble des Residenztheaters unter der Leitung von Dieter Dorn gespielt hat. Ich gehe mit ihm noch einmal den Weg durchs Theater, den er so viele Jahre gegangen ist. Als wir an seiner Garderobe vorbeikommen, meint er: Hier bin ich zu Hause. Seine Haltung ändert sich, seine Gesichtszüge erhellen sich. Er wirkt mindestens 10 Jahre jünger. Dann sind wir auf der leeren Bühne.
Meine Hingezogenheit zum hier, zum Beispiel hier, wo wir sitzen, hier auf der Bühne, ja, das ist der schönste Ort, den es gibt. Mehr brauche ich nicht. Nee. Ist doch toll. Man merkt es bei jedem, die in der Garderobe sitzen. Es kommt der Moment, wo es aufhört mit den Erzählungen und dem Witz von gestern. Auf einmal ist es still in der Garderobe. So, dann kommt das letzte Zeichen und dann kommt der aus dem Lautsprecher, der Inspizient: Herr Boysen, bitte zum Auftritt. Und dann geht man raus und dann sagen die Kollegen noch hinterher: Toi, toi, toi. Auch schön, nicht? Weil die Schauspieler wissen ja, was einem passieren kann alles. Ja, also, toi, toi, toi. Ganz geheimnisvolle Dinge sind das, finde ich. Aber es sind wunderbare Dinge. Wir neigen natürlich dazu, das tun ja alle, ich glaube, fast alle Schauspieler tun das. Wir neigen dazu, das so herunterzuspielen und so, das ist alles nicht so richtig und so. Alles Quatsch. Alles Quatsch. In dem Moment, wo man hier rauskommt, da ist Schluss mit lustig. Da ist Schluss. Wer dann noch Quatsch macht, den verachtet man. Damit hat man nichts zu tun.
Im Laufe der Jahre hat sich Rolf Boysen angewöhnt, vor jeder Vorstellung auf die Bühne zu gehen, um in den noch leeren Zuschauerraum zu schauen.
Ach so, auf die Bühne und gucke runter und gucke in den Raum, ja. Das ist doch unglaublich, nicht?
Es scheint, als würde sich die aufgeladene Stille des leeren Theaterraumes auf ihn übertragen.
Man kann nur etwas empfangen, wenn man leer ist, sonst kann man nichts empfangen. Und kann man also nichts entgegennehmen. Man kann weder einen Partner, man muss erstmal auf Null sein, völlig auf Null. Und dann kommt der Partner oder die Partnerin, kommt da plötzlich von links oder von rechts und man sieht in ihr Gesicht oder in sein Gesicht und man hat aber selber eine Funktion und folglich reagiert man auf das Gesicht anders, als wenn man nur so einen Kollegen da kommt. Und so schleicht sich das Geschehen des Stückes, was man spielt, plötzlich in die Figuren hinein. Auch wenn ich jemanden schon viele Jahre kenne, wie zum Beispiel Thomas Holzmann. Wir sind ja alte Kollegen und sitzen schon seit Jahr und Tag nebeneinander in der Garderobe. Und wenn wir rauskommen, also sagen wir nicht gemeinsam, sondern er von der einen Seite und ich von der anderen. Und wir haben zwei Rollen, die Schwierigkeiten miteinander haben. Dann merkt man, wie so etwas in einem keimt. Wie der Text sich gestaltet. Und man bekommt ja dann auch eine Antwort, die dann auch manchmal überraschend ist, nicht? Und daraus bildet sich dann langsam ein Duo. Toll ist das. Ein schöner, unglaublich toller Vorgang ist das.
Unzählige Auftritte hat Rolf Boysen in den letzten 6 Jahrzehnten gehabt. Auftritte, bei denen er den Prozess der Verwandlung immer wieder geprobt und gespielt hat. Dabei arbeitete er noch mit Regie-Altmeistern wie Erwin Piscator und Fritz Kortner zusammen.
Herr Kortner, ja, der hat gesagt, also wenn man also so verkrampft auf die Bühne gekommen ist, weil man da so wahnsinnig im Kopf hat er gesagt, dann lassen Sie das, machen Sie Platz für den Ausdruck. Ein fundamentaler Satz. Fundamental. Ein zerknittertes Gesicht, da kann ja kein Ausdruck mehr rein. Das ist ja, also einfacher kann man es nicht sagen. Machen Sie Platz für den Ausdruck. Das heißt also, aufmachen das Gesicht, staunend die Augen öffnen und gucken, was da drin steht, was man also demjenigen, mit dem man spielt, antwortet. Das ist alles unglaublich.
Die Lehre,
ja, die gehört dazu. Das. Kortner war einfach elementar. Es war ein Stück von Erde. So. Und mit Hirn natürlich. Und da konnte er das dann machen. So und dann. So war das bei dem Kortner. Bei Piscator war das anders. Da war ein Mann mit einem Buch in der Hand. Der hatte das Buch immer in der Hand, beim Regieführen. Hatte immer das Buch, las mit und hat dann sehr genau zugehört und war entweder einverstanden mit dem, wie man das so gesprochen hat, wollen wir es mal so sagen, oder einen ganz anderen neuen Sinn erklärt, des gleichen Textes. Also, es waren Antipoden eigentlich, der Piscator und der Kortner.
Hier auf der Bühne scheint die Realität außerhalb des Theaters zu verblassen. Doch wenn die Vorstellung vorbei ist, muss der Schauspieler wieder zurück in die Realität.
Und zwar aus der richtigen Welt kommt man dann zurück, wenn das Vorhang gefallen ist. Das, was hier stattfindet, ist die richtige Welt. Das, was die Leute draußen im Leben machen, ist eine verkehrte Welt. Das ist eine von Menschen gezimmerte Art und Weise, miteinander umzugehen. Und da ist ihnen alles Ursprüngliche verloren gegangen.
Rolf Boysen hat sich neben seiner Rollenarbeit immer wieder Gedanken um die Wirkungskraft von Theater gemacht. Er schrieb Artikel für Zeitungen, in denen er von der Verantwortung des Schauspielers spricht, den richtigen Ausdruck im Sinne der Figur und des Stückes zu finden. Er warnt davor, der Eitelkeit, dem eigenen Geltungsbedürfnis oder einer gewissen Gefühligkeit zu verfallen. Wichtig sei die Unbefangenheit.
Das ist ganz schwer zu erreichen, die Unbefangenheit. Wir sind durch unser Leben, glaube ich, schon alle befangen. Vielleicht alle auf einem anderen Gebiet, aber wir haben alle unseren eigenen Kummer gehabt und wir haben unsere eigenen Freuden gehabt. Und im selben Augenblick ist man befangen. Wenn Situationen entstehen, die denen ähnlich sind, durch die man diese Erinnerung hat, da reagiert man sicherlich innerlich so. Das vielleicht der Regisseur sagt, sag mal, was, du spielst da was Komisches, was ist das? Und dann muss man sich mal korrigieren, dann muss man wieder zurückschrauben und nochmal ganz leer von vorne anfangen.
In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung von 1995 schreibt er über den Beruf des Schauspielers:
Wir sind nicht die Spaßmacher des Zeitalters. Wir sind nicht die moralische Instanz der Nation. Das ist der Bundespräsident. Wir sind nicht die Ratgeber der Ratlosen, wir sind selber ratlos. Wir sind nicht die besseren Politiker, obwohl dazu wahrscheinlich nicht so schrecklich viel gehört. Wir sind nicht die Besserwisser und nicht die Schulmeister unserer Mitmenschen. Wir sind blinde Wanderer auf den Trümmerfeldern der Hoffnungen und der Sehnsüchte. Und manchmal ertasten wir etwas, das seinen Glanz noch nicht verloren hat. Öfter aber auch straucheln wir und brechen uns dann Hals und Bein. Aber trotz aller Blessuren dürfen wir nicht aufhören, dem Hunger der Menschen nachzuspüren, falls es ihn gibt, und zu versuchen, ihn zu stillen.
Rolf Boysen hat im Laufe seines Lebens viele Texte zum Theater geschrieben, die in seinem Buch Nachdenken über Theater zusammengefasst sind. Hier kann man den Autor Rolf Boysen entdecken. Eine lohnende Lektüre, die einem zeigt, wie viel das Theater mit dem Leben zu tun hat und in welcher Verantwortung der Schauspieler steht, wenn er den Menschen, die ihm zuschauen, etwas vermittelt, was mit ihrem Leben zu tun hat. Rolf Boysens Texte bestätigen, dass es ihm immer darum ging, den ganzen Menschen auf der Bühne zu erfassen. Er spricht von dem Mantel der Menschlichkeit, den er um die Figuren legen wolle. In seinem Buch findet sich auch folgender Text, den er mir auf der Bühne des Residenztheaters noch einmal liest.
Vielleicht ist am Ende alles nur ein Traum. Alles, was gedacht und gedichtet wurde, nur ein Traum der hilflosen Menschheit, ihr die Zuversicht zum Leben zu geben. Der Mensch lebt unter zwei schicksalhaften Bestimmungen, die ihn notgedrungen unglücklich machen. Die eine ist die Fähigkeit, denken zu können, zu müssen. Die andere ist die Unabwendbarkeit des Todes. Die erste hat aus der Welt ein Schlachthaus, die zweite aus dem Menschen ein Angstgeschöpf gemacht. Die Zuversicht, leben zu können, entspringt der Überzeugung, dass der Tod nicht das absolute Ende sein kann, sondern dass danach noch etwas anderes sein wird, etwas Erlösendes, etwas Befreiendes oder ganz einfach etwas Besseres. Die eschatologische Angst ist die Geburtsstunde der Religion und vielleicht auch der Philosophie. Ohne Tod keine Zuversicht.
So bezeichnet Rolf Boysen die Theaterarbeit auch als Trauerarbeit. Dem Schauspieler bliebe, nachdem er eine literarische Figur zum Leben erweckt hat, ihm bliebe nichts, außer den Ort der Handlung zu verlassen und den Staub der Bühne von seinem Gesicht zu waschen. Doch wenn der Schauspieler nicht wieder auftritt, nicht mehr spielt, dann stirbt die Dichtung. Davon ist Rolf Boysen überzeugt. Und damit das nicht geschieht, wird der Schauspieler spielen, jeden Tag aufs Neue. Weder für die Zukunft, noch für die Vergangenheit, nur für diesen einen Augenblick.
Man muss eigentlich so leben, dass man jederzeit der Endpunkt sein kann, ohne Reue. Aber das kriegt man kaum fertig.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.